Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wer Rekorde liebt, kam gestern ausgiebig auf seine Kosten. Die Weltwetterorganisation WMO stellte die Klimazahlen für das vergangene Jahr vor. Alle wichtigen Klimaindikatoren erreichten Rekorde. Die Atmosphäre war um 1,45 Grad wärmer als in der Zeit vor der Industrialisierung. Das ist nur knapp unter den 1,5 Grad, die wir möglichst nicht überschreiten sollten, um gefährliche Kipppunkte beim Klima zu vermeiden. Höchstwerte auch bei den Meerestemperaturen, beim Anstieg des Meeresspiegels, bei der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, dafür Minusrekorde beim Meereis in der Antarktis und so weiter. Die Folgen sind allerdings katastrophal, vor allem für den globalen Süden, und darüber spreche ich gleich mit Dr. Carsten Hausstein von der Universität Leipzig. Photovoltaik auf dem Acker fördert die Artenvielfalt. Ein neues Tierschutzgesetz hat nur noch wenig Chancen auf Realisierung in dieser Wahlperiode. Und neue Techniken erleichtern das Erkennen verdorbener Früchte. Das sind weitere Themen dieser Sendung. Und im Verbrauchertipp geht es dann um Cannabis am Steuer und die Folgen. Manche Menschen versuchen der Klimaerwärmung bei uns in gemäßigten Breiten etwas Gutes abzugewinnen. Der Aufenthalt im Freien, jetzt im frühen Frühjahr, wird angenehmer. Man muss weniger heizen oder Schnee schippen oder Ähnliches. Dabei gibt es auch in Europa in vielen Jahren Tausende von Hitzetoten und große wirtschaftliche Schäden durch die Erwärmung. In tropischen Ländern ist eine weitere Erwärmung noch dramatischer. Die Meteorologische Weltorganisation verwies gestern unter anderem auf Dürren in Westafrika, auf Temperaturen stellenweise über 50 Grad und auf Wirbelstürme wie den Zyklon Freddy, der in Madagaskar, Mosambik und Malawi schwere Verwüstungen anrichtete und einfach nicht abflauen wollte. Am Telefon zu diesem Thema ist Dr. Carsten Hausstein. Er arbeitet am Institut für Meteorologie der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Dr. Hausstein.
Ja, schönen guten Tag.
Welche Folgen hatte denn die Erwärmung im vergangenen Jahr in Afrika?
Ja, tatsächlich, Sie haben es schon angedeutet, die Folgen sind nicht nur bei uns, wie wir es 2021 im Ahrtal zum Beispiel gesehen haben, teilweise drastisch, wie wir es im Sommer sehen, mit Dürre, mit langanhaltender Trockenheit, sondern im globalen Süden sehen wir das ganz besonders. Der ist nicht nur heute durch die Unsicherheiten, was die Nahrungsversorgung angeht, schon über viele Jahrzehnte. Und all diese Konflikte zusammen sind das eine Problem. Und jetzt kommt Klimawandel mit knapp, Sie haben es gesagt, 1,5 in 2023 noch obendrauf. Und wenn wir weiter im globalen Norden weiter so agieren, wie wir das letztlich die vergangenen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gemacht haben, dann wird das für den globalen Süden eine ziemlich dramatische Angelegenheit.
Mehr als 50 Grad in Agadir in Marokko und andere Hitzerekorde. Was heißt das denn für die Menschen vor Ort?
Ja, also die Hitze ist das eine. Das bedeutet tatsächlich dann vor Ort, dass Leute genau wie bei uns, das dürfen wir auch nicht vergessen, tatsächlich einfach sterben. Also wir hatten etliche Flutkatastrophen. Sie haben schon die Hurricanes, diese tropischen Zyklonen erwähnt. Wir haben diese Dürreperioden und all das führt dann zu riesigen Displacement-Zahlen. Das heißt, Leute müssen sozusagen ihre angestammte Region verlassen und meistens geschieht das vor Ort. Und da reden wir über Millionen und genau das hat der Report auch gesagt, zum Beispiel in Somalia, das sind über 2 Millionen Menschen. Dazu kommt Konflikt und diese verschiedenen Faktoren zusammen, die nicht nur in Somalia stattfinden, sondern auch Madagaskar hatte zum Beispiel diesen Hurricane, haben Sie schon erwähnt. Vielleicht kann ich einen Aspekt gleich noch nennen, die Nahrungsunsicherheit wird dort ganz konkret erwähnt. Die hat sich verdoppelt seit 2019. Die Nahrungsmittel Unsicherheit ist das eine, aber diejenigen, die ganz konkret von Nahrungsknappheit betroffen sind, also sind die schwer Unterernährten, die haben sich verdoppelt, die Zahlen von 150 auf 300 Millionen seit 2019.
Das hat mit dem Klimawandel zu tun, dass die Nahrungsunsicherheit in den letzten Jahren sich wieder verschlechtert hat. Wie kann denn die Anpassung an die Erwärmung aussehen?
Wir haben zwei Aspekte, die wir angehen müssen. Das eine ist die sogenannte Mitigation, das ist die Vermeidung, und das andere ist die Adaption. Für Vermeidung, das ist also tatsächlich, dass wir erneuerbare Energien überall, dass wir in die investieren, dass wir tatsächlich CO2 an jeder Stelle so reduzieren, dass wir in spätestens 10, 20 Jahren theoretisch bei null Emissionen sind. Was dafür vorgesehen ist, ist im Moment nur zu einem Sechstel global erfüllt. Das heißt, eigentlich brauchen wir so 10 Billionen pro Jahr. Das sind riesige Zahlen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir über die Jahre bis 2050, 2070 in vermutliche Schadensbereiche von 20 Billionen. Das heißt, die vermeidbaren Schäden verdoppeln die Investments jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt investieren und nicht warten, bis es zu spät ist. Und dasselbe gilt für Adaption. Dort, wo die Schäden schon da sind, müssen die Investments im Prinzip passieren. Gerade im Agrarbereich, im Landwirtschaftsbereich. Denn gerade die vulnerablen Staaten sind an der Stelle nicht in der Lage, das selbst zu stemmen. Und wenn wir dort nicht die auch vereinbarten global, es gibt verschiedene Finanzierungsziele, wenn wir die nicht einhalten, dann genau, werden die Bedingungen dort zunehmend schlimmer und die Konsequenzen sind eben diese Migrationsproblematik. Und da können wir dann nicht so tun, als würde uns das nicht betreffen.
Dr. Carsten Hauftein war das von der Universität Leipzig über die Folgen der Erwärmung für den globalen Süden und vor allem für Afrika. Und ich bitte um Entschuldigung für die schlechte Telefonqualität bei diesem Live-Interview. Auf dem freien Feld, etwa entlang von Autobahnen oder auf ehemaligen Müllkippen, sieht man immer häufiger Photovoltaikanlagen. Große Freiflächen werden technisch überbaut. Manchmal wird darunter auch Landwirtschaft betrieben. Die Anlagen stehen auf einer Art Stelzen und sie sorgen dann auch für Schatten. Was macht das eigentlich mit der Artenvielfalt auf der betreffenden Fläche? Kai Rüßberg ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Landwirt Detlef Schlademann wollte sich eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen. Um eine große Solaranlage auf seinen Feldern im Nachbarort zu bauen, suchte er sich einen Investor und fragte beim Bürgermeister an.
In Sachsen-Anhalt hat die Gemeinde zur Bedingung gemacht, dass der Ort gefragt werden muss.
Kein Problem, dachten sich die Investorenfirma und der Bauer und trafen sich im Gemeindesaal von Kortenbeck mit den Anwohnern. Schließlich wollten sie Gutes tun. Grüner Strom für 10.000 Haushalte und dafür monatlich 70.000 Euro Gewerbesteuer zahlen. Aber die Bürger interessierten sich für ganz andere Fragen.
Es kam die Vermutung, dass die Solarmodule die Bienen durch diese Wärmeabstrahlung mehr oder weniger grillen würden. Die Anlage ist von dem Ort abgelehnt worden. Die Einsicht war in diesem Moment unmöglich.
Doch tatsächlich gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass Freifeld-Solaranlagen der Entwicklung von Insektenpopulationen schaden. Im Gegenteil, in den USA haben Forscher in einer Langfristbeobachtung festgestellt, dass PV-Anlagen zur ökologischen Aufwertung von Agrarflächen beitragen können, bestätigt Heidi Hartmann aus dem Forscherteam.
You could have large increases in pollinator populations.
Die Zahl der bestäubenden Insekten könnte stark zunehmen und auch andere ökologische Vorteile haben. Zum Beispiel verbessert sich die Kohlenstoff- und Wasserspeicherung und die Bodenerosion verringert sich. Die Forscher vom Nationalen Argonne Laboratory haben in einer 5-jährigen Feldstudie 2 Solarstandorte im Süden von Minnesota untersucht. Das Ergebnis war: Einheimische Bienen, Wespen, Hornissen, Fliegen, Schmetterlinge und Käfer profitieren von den Solarpanelen. Insgesamt habe sich in dem Zeitraum die Gesamtzahl der Insekten verdreifacht. Die Zahl der einheimischen Bienen sei um das 20-fache gewachsen. Eine Win-Win-Situation. Energieproduktion und ökologische Aufwertung des Bodens, sagt Hartmann. Dass sich die Zahl der bestäubenden Insekten in dem Beobachtungsgebiet erhöhte, war nicht überraschend. Das Ausmaß des Wachstums hingegen schon. Lee Walston, Landschaftsökologe und Umweltwissenschaftler bei Argonne, hat das Projekt über Jahre begleitet. Im ersten Jahr entwickelten sich die Sämlinge zunächst erwartbar, wie auf freiem Land, das nicht mit Solarpanelen überbaut war, sagt er. Ab dem zweiten und dritten Jahr haben wir dann einen exponentiellen Anstieg der Vielfalt bei den Pflanzenarten und Insekten beobachtet. Bei Argonne wird nun weiter geforscht, welche Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung des Lebensraums von Pflanzen und Insekten und dem Anstieg der Artenvielfalt verantwortlich sind. Von August 2018 bis August 2022 führten die Forscher mehr als 350 Beobachtungsstudien zur Blütenvegetation und über Insektengemeinschaften durch. Es ist abhängig von 2 Faktoren, von der Auswahl der Pflanzen und Saaten sowie davon, wie das Grünland gemanagt wird, wie oft gemäht wird. Land, das bereits als Acker genutzt wird, sei besser geeignet als unberührte Natur. Für die USA eine wichtige Erkenntnis. Schließlich sollen in den nächsten Jahren viele ehemalige Ackerflächen mit PV-Anlagen bestückt werden, um die Klimaziele zu erreichen.
Über Photovoltaik auf dem Acker war das Kai Rüßberg. Versorgen, streicheln, Gassi gehen. Viele Menschen lieben Tiere und geben eine Menge Geld für sie aus. Tiere sind keine Sachen, sondern lebende Wesen mit Bedürfnissen und Gefühlen. Das alles sind Gründe, das Tierschutzgesetz zu modernisieren. Es erlaubt bisher Dinge wie anbildende Haltung von Nutztieren oder die Zucht von Haustieren nach den Bedürfnissen der Menschen, auch wenn das dem Tier gar nicht gut tut. Die Ampelkoalition hat sich die Novelle des Tierschutzgesetzes auf die Fahnen geschrieben. Doch kurz vor dem Ziel könnte das Vorhaben doch noch scheitern. Ann-Kathrin Büsker dazu.
Atemnot, Bewegungsanomalien, Haarlosigkeit – all das sind Qualzuchtmerkmale, die durch die Novelle des Tierschutzgesetzes klarer definiert werden sollen. Ein notwendiger Schritt, sagt Zoe Meyer, für die Grünen zuständig für den Themenbereich Tierschutz.
Wir haben ja seit 20 Jahren das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz verankert und seitdem wissen wir, dass einige Rechtslücken da sind, die wir unbedingt schließen müssen.
Es ist einer der Punkte, wo auch der Koalitionspartner FDP mitgehen würde. Ingo Bothke ist für die Freien Demokraten für das Tierschutzgesetz verantwortlich und unterstreicht.
Ich sag's mal so, als Christ, man sagt ja, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Allerdings müssen wir auch genau hingucken, was Qualzucht ist.
Die Ampelkoalition hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, das Tierschutzgesetz, Zitat, zu verbessern. Qualzucht konkretisieren, nicht kurative Eingriffe deutlich reduzieren, Anbindehaltung spätestens in 10 Jahren beenden, so stand es in Klammern dahinter. Doch all das steht jetzt zur Disposition.
Als das in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde, hatten wir eine völlig andere Situation.
Die FDP hat viele Vorbehalte. Über Monate hinweg war auf Regierungsebene unter den zuständigen Ressorts keine Einigung möglich. Anfang des Jahres entschied sich die Ampel dann, das unabgestimmte Gesetz aus dem Landwirtschaftsministerium an Länder und Verbände zu überstellen für Stellungnahmen. Die zahlreich eintrudelten, doch seitdem stockt es wieder. Auch weil vor dem Hintergrund der Bauernproteste derzeit Entbürokratisierung das Stichwort ist. FDP-Politiker Bothke fürchtet durch das Tierschutzgesetz aber mehr Belastungen.
Weil alles, was wir da zu zeitnah umsetzen, führt zu wieder neuer Bürokratie, die wir gerade den Landwirten versprochen haben, im Moment nicht zu machen.
Beispiel Anbindehaltung. Die Novelle fällt hier bereits hinter den Koalitionsvertrag zurück. Anbindehaltung soll nicht verboten, aber eingeschränkt werden. Kleine Betriebe dürfen weiterhin halbjährig anbinden.
Die Anbindehaltung ist wirklich eine Praxis, die komplett aus der Zeit gefallen ist. Also ein Tier vollständig zu fixieren über mehrere Stunden oder Tage ist natürlich aus Tierschutzperspektive hochkritisch. Das zeigen uns auch die Gutachten, die da sind.
Dies halbjährig zu erlauben, der Kompromiss, so Meyer. Was Umwelt- und Tierschutzverbände als zu lasch kritisieren, ist dem Bayerischen Bauernverband bereits zu viel. Das Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung mit Übergangsfrist von 5 Jahren würde das Ende zahlreicher kleiner Familienbetriebe bedeuten, sagt der Bauernverband. Das unterstreicht auch FDP-Politiker Bothke.
Und dann im Landwirt, der vielleicht 10 Kühe hat, so eine Auflage zu machen, seinen kompletten Stall umzubauen, das wird nicht funktionieren. Dann wird er seine Tiere abschaffen und die Region wird nicht mehr geflecht.
Die Novelle des Tierschutzgesetzes sieht außerdem vor, Strafen für Tierquälerei zu erhöhen. Auch die Höhe von Bußgeldern soll steigen. In Schlachthöfen soll Videoüberwachung eingeführt werden. Zirkusse müssen künftig ohne Tiere auskommen. Auch der Onlinehandel mit Heimtieren soll stärker reguliert werden.
Und an vielen Stellen ist es auch ein Verbraucherschutzthema, nämlich beispielsweise, dass man sich keine kranken oder ungeimpften Tiere anschafft, die dann zu hohen Folgenkosten führen. Und das sind alles Punkte, die im Tierschutzgesetz aufgegriffen werden. Und ich hoffe sehr, dass unsere Partnerinnen der Ampel das ganz genauso sehen und wir am Ende ein gutes Gesetz durchkriegen werden.
All diese Aspekte könnten aber auf der Strecke bleiben, wenn keine politische Einigung zur Novelle des Tierschutzgesetzes gelingt. Derzeit scheinen die Regierungspartner verkeilt, auch weil der Fokus der öffentlichen Debatte derzeit auf Entbürokratisierung der Landwirtschaft liegt, was alles andere überlagert.
Über die Debatte um die Novelle des Tierschutzgesetzes war das Ann-Kathrin Büsker. Wer im Supermarkt eine Tüte Obst kauft, sollte genau hinschauen und vielleicht auch riechen. Ist alles in Ordnung oder finden sich irgendwo versteckt verdorbene Früchte? Händler wollen natürlich auch gern wissen, was sie in die Regale räumen. Und sie könnten bald auf künstliche Nasen setzen. Automatisch schlagen die Alarm, wenn sie auf Fäulnis oder Schimmel stoßen. Allerdings ist die Entwicklung nicht einfach. Mehr dazu von Anke Schäfer.
Im Labor des Lehrstuhls für Messtechnik auf dem Campus der Universität des Saarlandes sitzt an den Gasmischanlagen Julian Joppich, 31 Jahre alt. Er hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Entwicklung der künstlichen Supernase mit betreut.
Ich fand das Thema auf jeden Fall sehr spannend, weil das natürlich relevant ist für Klima, für die Zukunft. Wenn man da mit den Sensoren helfen kann, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist natürlich sehr, sehr hilfreich, sehr interessant, ja.
In Zukunft könnten Supermärkte daran interessiert sein, die Supernase etwa in Orangen- oder Bananenkisten zu stecken, um abends, bevor die Ware ins Lager kommt, zu prüfen, ob da eine Frucht schimmelig ist. Die kann dann rausgefischt werden, damit die anderen Früchte frisch bleiben. Julian Joppich ist inzwischen kein Student mehr, sondern arbeitet als Applikationsingenieur bei einer Saarbrücker Firma, die sich aus dem Lehrstuhl für Messtechnik heraus gegründet hat und jetzt auch helfen könnte, die Supernase zur Marktreife zu bringen. Joppich erinnert sich genau, was die größte Hürde war, die er und sein Team überwinden mussten, um die Nase zu entwickeln, die eigentlich ein Sensor ist.
Im Prinzip ist die Hürde, den Sensoren beizubringen, was relevant ist. Also die Sensoren sehen erstmal alles und dann denen zu sagen, wie sieht ein Lebensmittel aus, was nicht mehr gut ist, wie sieht es aus, wenn es gut ist. Diese Unterscheidung, die ist sehr schwierig, denen beizubringen.
Die Sensoren stecken hier im Labor auf einer hellen Metallplatte. Hochsensible Elektronik ist in ihnen verbaut. Professor Andreas Schütze vom Lehrstuhl für Messtechnik mag eigentlich den Begriff Supernase nicht. Er legt Wert darauf, die Unterschiede zwischen der künstlichen und unserer menschlichen Nase ganz klar zu benennen.
Die Sensoren können zum Beispiel sehr gut Wasserstoff oder CO erkennen, was unsere Nase gar nicht riecht. Und unsere Nase kann manche Verbindungen sehr viel empfindlicher messen, als diese Sensoren das können.
Andreas Schütze öffnet im Labor einen silbernen Kühlschrank. Er nimmt eine Tupperdose heraus, an der ein Schlauch hängt. Kühl ist's in diesem Kühlschrank allerdings nicht.
Nein, wir haben den gekauft für diese Experimente. Nein, wir nutzen den nur als Testkammer für die Aufbewahrung der Lebensmittel. Wir haben uns ja hauptsächlich Früchte angeguckt und deren Alterung und Reifung und haben die jeweils getrennt in solchen Boxen gelagert, damit die sich nicht gegenseitig beeinflusst haben. Und dann haben wir über mehrere Wochen tatsächlich regelmäßig die Proben rausgenommen. Dann haben Studenten sich das angeschaut und bewertet. Wie riecht das? Wie sieht's aus? Würde ich das noch essen?
Sie haben mit ihren natürlichen Nasen daran gerochen, die Studierenden.
Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass unsere Sensoren schon einen Tag bevor die Studenten gesagt haben, jetzt wird's kritisch, angeschlagen haben. Das heißt, unser Sensorsystem kann früh warnen, man sollte das Lebensmittel heute essen, weil morgen ist es nicht mehr gut.
Jetzt geht's darum, die Sensoren im Feldversuch zu erproben. Und in dem jetzt abgeschlossenen Projekt war bereits eine saarländische Supermarktkette als Partner beteiligt.
Die sagen, okay, das wollen wir jetzt mal in einer Felderprobung tatsächlich testen. Denn man lernt im Labor immer nur so einen Teil der Wahrheit. Wenn ich dann in einem Supermarktumfeld bin, dann kommen ja noch weitere Störungen mit rein. Und dann wiederum sicherzustellen, dass auch dann noch so eine Anlage sicher funktioniert, das ist nochmal ein weiterer Entwicklungsschritt.
Nach diesem weiteren Entwicklungsschritt wird es interessant sein, ob das Supernasengerät zu einem akzeptablen Preis hergestellt werden kann.
Dafür brauchen wir noch mehr Untersuchungen. Da müssen die Sensorsysteme auch nicht nur Orangen und Bananen bewerten können, sondern muss ich eigentlich ein breiteres Spektrum damit bewerten können. Und da muss letztendlich geguckt werden, gewinne ich genug Mehrwert dadurch, dass sich das Investment für so ein Gerät lohnt.
Andreas Schütze und sein Team sind jedenfalls fest entschlossen, den Graben bis zur tatsächlichen Anwendung der Sensoren im jetzt anlaufenden Folgeprojekt zu überwinden. Dann könnte man die Supernasen in Zukunft auch einsetzen, um zum Beispiel die Qualität der Luft in Innenräumen zu bewerten, um schnell zu erkennen, ob es irgendwo brennt, oder in der Medizintechnik, um den Atem oder auch Körpergerüche zu analysieren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Konsum und Besitz von Cannabis soll legal werden. Nach dem Bundestag entscheidet morgen auch der Bundesrat darüber. Doch manche Fragen sind noch ungeklärt, zum Beispiel genaue Vorschriften zum Thema Cannabis und Teilnahme am Straßenverkehr. Doch eines ist schon klar, der Konsum kann teuer werden und den Führerschein kosten. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Bisher war die Rechtslage klar. Wer mit Cannabis im Blut am Steuer erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Es werden 500 Euro fällig. Es gibt 2 Punkte in Flensburg und der Führerschein ist für einen Monat weg, sagt Arndt Kempgens, Anwalt für Verbraucherrecht.
Mit einem Minimalwert von über einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut, sondern wirklich eine ganz geringe Menge, dann stand man unter der Wirkung und dann galt es also schon bußgeldrechtlich so, dass man dann schon 500 Euro zahlen musste, einen Monat Fahrverbot.
Welcher Grenzwert nach der Legalisierung von Cannabis gilt, ist aber noch nicht entschieden. Bislang gibt es dazu keine verbindlichen Vorgaben. Aber unabhängig davon kann Cannabis am Steuer teuer werden und den Führerschein kosten. Vor allem dann, wenn es zu einem Unfall kommt durch unsicheres Verhalten am Steuer. Eng wird es auch ohne Unfall, wenn ein Autofahrer wegen des Konsums Schlangenlinien fährt, ahnt Kempkens.
Da machen sie sich strafbar, dann verliert man den Führerschein und kriegt eine Sperrfrist zur Wiedererteilung so von 9 Monaten. Bis zu einem Jahr, 1 bis 2 Netto-Monatsgehälter Geldstrafe. Und zwar immer dann, wenn man alkoholbedingt oder drogenbedingt einen Unfall verursacht. Und dann wird es eben strafrechtlich relevant.
Da es noch keine festgelegten Grenzwerte gibt, muss je nach Fall entschieden werden.
Hat man Drogen im Blut, gibt es Ausfallerscheinungen. Und da will die Bundesregierung ja nachsteuern. Denn es soll auch strafrechtlich, soll es da einen Grenzwert geben. Das wird ein Grenzwert sein, der sozusagen von der Wirkungsweise so 1,1 Promille entspricht. Das ist schon eine ganze Menge.
Wobei sich dieser Promillewert auf Alkohol im Blut bezieht. Aber auch schon unter diesem Wert soll es strafrechtliche Konsequenzen geben. Wie hoch die sein werden, ist noch nicht klar.
Das ist im Grunde genommen, ist das schon eine ziemlich absurde Situation, dass man ein bisschen über ungelegte Eier redet, zumindest verkehrsrechtlich, weil diese Grenzwertsituation, diese Auswirkungen für den Straßenverkehr noch gar nicht feststehen, aber im Bundestag schon darüber entschieden wurde.
Auf die Polizei kommen ab April jedenfalls deutlich mehr Kontrollen zu. Sie geht von steigenden Unfallzahlen aus, wenn Cannabis legal konsumiert werden darf, sagt Alexander Peutz, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
Neben einer seit Jahren geschwächten polizeilichen Verkehrsüberwachung deutet einiges auf erhöhte Unfallzahlen hin. Die GdP und die deutschen Innenministerinnen und Minister haben in Richtung Gesetzgeber und Parlament auf eine US-Studie hingewiesen, nach der die Unfallwahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit von Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr durch eine Cannabis-Legalisierung steigen.
Nicht nur Autofahrer sollten deshalb vom Drogenkonsum absehen. Alle Teilnehmer des Straßenverkehrs sollten hier, so die Empfehlung, ähnlich wie beim Alkohol, die Finger vom Joint lassen, ob Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer.
Es liegt nun viel Verantwortung bei der vorgesehenen Expertenkommission, sich auf einen praxistauglichen THC-Grenzwert zu einigen. Im Übrigen fehlt auch noch geeignete Ausstattung zur praktischen Durchführung von THC-Kontrollen.
Im Ausland gibt es bereits klare Regeln für Cannabis im Straßenverkehr, ahnt Kempkens.
Es gibt natürlich Länder, da dürfen sie gar kein THC im Blut haben. In Portugal dürfen sie etwas mehr haben mit 6 Nanogramm, Niederlande 5 Nanogramm, Großbritannien 4 Nanogramm, Schweiz 3 Nanogramm. Aber das sind eben keine Werte, wo man schon total fahrunsicher ist, aber wo man sagen muss, da besteht schon eine Wirkung.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Mittag mit Fanny Buschert und ein Thema: Die EU will Zölle auf Agrarprodukte aus der Ukraine erheben.